Mit Entsagung.
Baliyasa.
Sehr stark.
Tapayuktena.
Durch Auferlegung von Enthaltung.
Yogena.
Durch mystischen Yoga.
Tivrena.
Sehr gefestigt.
Atma Samadina,
Atma Samadina,
durch Selbstversenkung.
Übersetzung. Dieser hingebungsvolle Dienst muss in vollkommenem Wissen und mit transzendentaler Sicht mit Nachdruck ausgeführt werden. Man muss sehr entsagungsvoll sein und sich in Enthaltung üben und mystischen Yoga praktizieren, um in Selbstverwirklichung ohne schütterlich gefestigt zu sein. Erläuterung. Hingebungsvoller Dienst im Krishna-Bewusstsein kann nicht blind, das heißt aus einer materiellen Gefühlsregung heraus oder durch gedankliche Spekulation ausgeführt werden. Es ist hier besonders erwähnt, dass man hingebungsvollen Dienst in vollem Wissen, indem man die absolute Wahrheit sieht, ausführen muss. Wir können die absolute Wahrheit verstehen, wenn wir transzendentales Wissen entwickeln, und das Ergebnis solch transzendentalen Wissens wird sich an Entsagung zeigen. Diese Entsagung ist nicht vorübergehend oder künstlich, sondern sehr stark. Es heißt, dass sich die Entwicklung von Krishna-Bewusstsein an entsprechender materieller Loslösung oder Vairagya zeigt. Wenn man sich nicht von materiellem Genuss trennt, kann man verstehen, dass man im Krishna-Bewusstsein nicht fortschreitet. Entsagung im Krishna-Bewusstsein ist so stark, dass sie durch keine noch so anziehend wirkende Illusion gebrochen werden kann. Man muss hingebungsvollen Dienst in voller Tapasya oder Enthaltung ausüben. Man soll an den beiden Ekadasi-Tagen, die auf den 11. Tag nach Voll- und Neumond fallen, und an den Geburtstagen Sri Krishnas, Sri Ramas und Chaitanya Mahaprabhus fasten. Es gibt viele solche Fastentage. Yogena bedeutet, indem man die Sinne und den Geist beherrscht. Yoga Indriya Samyama. Yogena beinhaltet, dass man sich ernsthaft in Selbstversenkung übt und imstande ist, durch die Entwicklung von Wissen seine wesensgemäße Stellung in Beziehung zum Überselbst zu verstehen. Auf diese Weise wird man im hingebungsvollen Dienst gefestigt und dann kann der Glaube, den man entwickelt hat, durch keine materielle Verlockung erschüttert werden. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Dinamine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paskatyare Shatayine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Adeta Varada Sri Vasari Gaur Bhaktavinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare.
Bisher haben wir davon gehört, wie es drei Erscheinungsweisen gibt, die die bedingte Seele bedecken und auch beeinflussen. Wir hatten gehört, dass eine von diesen drei Erscheinungsweisen besonders förderlich ist für spirituelles Leben und nehmen im Augenblick gerade Aktivitäten durch, die uns helfen, diese Erscheinungsweise zu entwickeln. Ein bisschen zurück, habe ich jemanden gefragt, wie fühlst du dich? Und er sagte, gut, aber müde. Und da habe ich eine Inspiration gekriegt, und um ein bisschen über Schlaf zu sprechen und das Bewusstsein, weil ich glaube, dass vielen sieht man ein bisschen die Erschöpfung schon an, nicht? Also es ist so viel intensive Dinge, die aufzunehmen sind. Eine intellektuelle Bemühung ist auch eine Bemühung, manchmal fast schwieriger und energieaufzehrender als eine Bemühung, die man mit Muskeln ausübt. Es ist nicht einfach so ein Ferienlager, was anspruchsvoll ist zu besuchen. Ich meine, wir schlecken ja nicht den ganzen Tag Eiscreme und baden und liegen in der Sonne, um braun zu werden, wie es manchmal bei Ferienlagern der Fall ist, sondern haben ein sehr anspruchsvolles Programm mit zum Teil Punkten, die sehr tief überdacht werden wollen und unser bisher Gewusstes herausfordern, uns anrufen, Stellung zu beziehen und unseren Standpunkt zu überlegen. Hare Krishna. This is the only time we'll eat now. Very good. So, jetzt wird Gott essen und es wird ein bisschen den Vorhang zumachen, weil er eine etwas private Angelegenheit ist. So, natürlich ist es dann so, dass wir auch ein bisschen erschöpft sind und schlafen. Und ich denke, weil wir gerade mit diesen Themen zu tun haben, möchte ich euch über verschiedene Arten von Schlaf aufklären, die auch in den Erscheinungsweisen der Natur liegen. Das hat einen bestimmten Grund. Schlaf in der Erscheinungsweise der Unwissenheit ist ein tiefer und traumloser Schlaf, ein Versinken. Kennt ihr diese Art von Schlaf? Manchmal wünscht man ihn sich. Denn wenn man so rege ist, dann kann man manchmal nicht so tief versinken. Schlaf in der Erscheinungsweise der Leidenschaft. Was könnte das wohl für ein Schlaf sein? Krishna vergessen, das tut man sehr oft. Krishna. Ich nehme an, das wird auch sich einstellen. Mhm. Mit vielen Träumen. Danke, Guru Shakti Prabhu. Kennt ihr diese Schlafe, wo man... Diese Schlafzustände, sagt man, glaube ich. Diese Romanzen mit Bruder Schlaf, um es ein bisschen poetisch auszudrücken. Wo man einfach so aktiv ist. Man rennt durch das ganze Universum. Man ist auf 50 Festlichkeiten in einer Nacht. Und tut unter Umständen auch Sachen dabei, die sich nicht ganz mit dem spirituellen Leben vereinbaren lassen. Also ein Schlaf voll mit unruhigen Träumen. Ein Schlaf in der Erscheinungsweise der Tugend wird bezeichnet als ein Schlaf, wo man sehr wach ist und sehr rege ist, obwohl man schläft. Ich habe Srila Prabhupada einmal gesehen, wie er geschlafen hat. Ich hatte mich auf einem Balkon heraufbegeben, um vom Balkon her in seinen Raum zu schauen. Und ich möchte euch sagen, ich fiel fast vom Balkon herunter, als ich Prabhupada Schlaf sah. Er chantete nämlich dabei den Hare Krishna Mahamantra. Ein sehr reger Schlaf. Man hörte Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna. Er hatte ein entspanntes Lächeln auf den Lippen und er war mit Krishna zusammen. Das muss man sich mal vorstellen. So gibt es also alles. Das war mir wichtig bei dieser kleinen Einleitung in das heutige Thema. Alles, was wir tun, steht unter diesen Erscheinungsweisen der Natur. Wir müssen immer, die werden uns ein ganzes Leben begleiten. Und wir müssen sehen, was förderlich ist. Auch hingebungsvoller Dienst kann unter den Einfluss der Erscheinungsweisen der Natur fallen. Einfach dadurch, dass wir zu einer spirituellen Bewegung kommen, wie die Hare Krishna Bewegung, und uns dort mit spirituellen Ausübungen beschäftigen. Das heißt noch nicht, dass wir unbedingt transzendental sind. Es wird gesagt, dass alle Aktivitäten des hingebungsvollen Dienstes unter den Einfluss dieser Erscheinungsweisen kommen. Zum Beispiel das, was wir heute Morgen gemacht haben, das Chanten. Wenn ich also so chante, nicht, nicht, nam, nam, nicht, nicht, nam, nam, nicht, nicht, nam, nam, nicht, nicht, nam, nam. Können wir davon ausgehen, dass hier ein Einfluss der Erscheinungsweise der Unwissenheit einsetzt?
wenn ich mit absoluten, mit Ameisen im Dhoti und Sari chante, wenn er jetzt nicht so, dann würde die ganze, hier das ganze Zelt entfacht werden von der Erscheinungsweise der Leidenschaft, nicht? Dieses schnelle Maschinenratter-ähnliches Chanten, nicht? Was, gestern hatte ich einen liebenswerten Devotee, der außerhalb lebte und der sagte, also nach dem nahen Bhajan-Abend habe ich einmal kritisch in die Runde geschaut und habe viele Devotees erblickt, die einfach sehr, sehr unvorsichtig mit dem Heiligen Namen umgingen und sehr schnell, einfach wahrscheinlich mit dem Druck in den Nacken, ihre Runden zu beenden, gechantet haben. Das ist unter den Erscheinungsweisen der, sagen wir mal, der Tugend, nicht Tugend, der Leidenschaft, die es schenken. Wir können auch Prasadam essen in der Erscheinungsweise der Leidenschaft, so schnell wie möglich, viel Pfeffer noch drauf, damit es besser da brennt im Magen, nicht? Und so weiter und so fort. Nun, deswegen sucht ein Mensch, der einmal sich mit diesem Thema auseinandersetzt, ganz ernsthaft die Erscheinungsweise der Tugend auf als Startpunkt für echtes spirituelles Leben. Srila Prabhupada hat einen Satz gesagt, der mich vor ungefähr 4 Jahren unglaublich ins Nachdenken hineingestürzt hatte. Er hatte gesagt, ich würde den sehr gerne wörtlich zitieren, könnte sein, dass es das hier irgendwo in meinen Unterlagen. Ich glaube, ich müsste euch lange warten lassen. Und möchte das natürlich nicht so gerne. Ja, oder war? Es ist vielleicht sogar hier. Ja, hier. Hier. Mit den Erscheinungsweisen der materiellen Natur vermischter hingebungsvoller Dienst ist ein Mittel für das materielle Dasein. Mit anderen Worten, selbst wenn wir in Krishna-Bewusstsein bemüht sind zu handeln, aber weiterhin die Erscheinungsweisen der materiellen Natur in unserem Herzen haben, besonders die niederen Erscheinungsweisen, dann werden wir weiterhin materielles Leben ausüben. Stellt euch das mal vor. Du siehst jetzt total erschüttert aus. So wie du jetzt schaust, habe ich vor 4 Jahren geschaut. Ja. Nicht? Das ist ganz, ganz wichtig, dass ein Devotee deswegen diese Liste hier praktiziert und hingebungsvolles Dienen ausübt, der jenseits der Erscheinungsweisen der materiellen Natur liegt, indem er zunächst einmal bemüht ist, auf eine Ebene zu kommen, von der aus er dann hingebungsvollen Dienst richtig ausüben können. Und da kommen wir jetzt zum 6. Punkt in dieser Liste. Ich würde sehr gerne vielleicht Guru Shakti Prabhu bitten, weil du eine sehr schöne und durchdringende Stimme hast, den 6., also die Punkte vorzulesen. Das wäre der 6. Punkt. Bitte bemühe dich um eine deutliche Aussprache.
Also Punkt 6.
Aber wir haben noch nicht das Mikrofon. Das wäre Nummer 4. Ja.
Also Punkt 6. Aufsuchen eines spirituellen Meisters. Man soll einen echten spirituellen Meister ausfindig machen, der den Schüler nach und nach auf die Stufe spiritueller Kenntnis erheben kann. Einem solchen Acharya oder spirituellen Meister muss man sich ergeben, ihm dienen und ihm sinnvolle Fragen stellen.
Danke. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur vergleicht hingebungsvollen Dienst oder Bhakti mit einem wunderschönen, strahlenden Palast. Und er sagt, die Tür in diesem Palast ist das Aufsuchen eines echten spirituellen Meisters. Warum? Das wird hier ausgedrückt. Weil der spirituelle Meister uns von jeder Stufe der Bedingtheit, also von Unwissenheit oder Leidenschaft, erheben kann und auf die dazu bringen kann, also in der Erscheinungsweise der Tugend zu sein und von da dann hingebungsvollen Dienst auszuführen. Und solch ein hingebungsvoller Dienst bringt uns sofort auf die Erscheinung, in ein transzendentales oder spirituelles Leben. Wir, die wir Schüler sind, also ich sage bewusst wir alle sind Schüler, haben diese wunderbare Erfahrung gemacht, dass wenn wir uns unserem spirituellen Meister genähert haben und ihm in einer entsprechenden Haltung näher gekommen sind, dass wir sofort auf eine spirituelle Ebene gekommen sind. Das ist ganz, das liegt daran, dass Krishna seine, man nennt es Kripa-Energie, seine Energie der Barmherzigkeit, seine stärkste Energie in diese großen Seelen investiert hat. Diese großen Seelen sind also wandelnde Generationshäuser. Ja, Elektrizitätswerke, will ich mal sagen. Ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin. Ist dieses Gebäude da ein, was ist ein Transformator wahrscheinlich? Nur ein Transformator, das erzeugt nicht Elektrizität. Aber stellt euch mal vor, große Seelen sind wandelnde Kraftwerke. Die tragen nämlich die Kripa-Kraft, die Barmherzigkeitsenergie mit sich und können uns mit dieser, wenn wir uns ihnen nähern und ihre Segnung erhalten, dazu verhelfen, aus den niederen Erscheinungsweisen hochzukommen und dort dann auf der, von der Erscheinungsweise der Tugend gleich in die Transzendenz zu starten. Yes. Ich bitte, den siebten Punkt vorzulesen.
Punkt 7, Sauberkeit. Man muss den in den offenbarten Schriften aufgeführten regulierenden Prinzipien folgen, wenn man Selbsterkenntnis erreichen will.
Ja, diese Sauberkeit bezieht sich auf zwei Arten von Sauberkeit. Der äußeren Sauberkeit und der inneren Sauberkeit. Um die äußere Sauberkeit zu pflegen, ist es gut, morgens ein vollständiges Duschbad zu nehmen. In der Nacht entledigt sich der physische Körper durch das Schwitzen von einigen Toxiden oder Giftstoffen, die dann auf der Haut sind und eine kleine Art Schicht bilden. Habt ihr schon einmal gemerkt, die ihr regelmäßig duschen nehmt morgens, wie so eine Dusche ein sehr leicht und frei macht? Es hat auch eine psychologische Wirkung, so eine Dusche. Ja, habt ihr das schon mal gemerkt? Wenn man nicht duscht, fühlt man sich irgendwie doch wie unter einem Film. Und nicht nur eben diesen, was immer da so auf der Haut so ist, den Wasserfilm oder Schweißfilm, sondern auch einen psychologischen Film. Nicht? Deswegen in der spirituellen Tradition ist es üblich zu duschen, selbst wenn man das private Örtchen aufgesucht hat, danach eine vollständige Dusche zu nehmen, um diesen Film wegzukriegen, diesen tamasischen Film und so weiter. Also für die innere Sauberkeit sind die regulierenden Prinzipien absolut wichtig. Zum Beispiel, wir wissen, dass unser Bewusstsein auch verunreinigt wird, nicht von Schweiß, sondern von unheilsamen Gefühlen wie Hass, Lust, Gier, Neid und ihren Auswirkungen. Nicht? Und deswegen ist es gut, regulierende Prinzipien einzuhalten, die von Krishna ganz treffend deswegen als regulierende Prinzipien der Freiheit bezeichnet werden. Nicht? Das ist manchmal, und ich werde am Sonntag Sigmund Freud einladen und ganz kurz ihn bitten, seine Philosophie hier vorzutragen. Er wird eine faire Chance bekommen, uns alle total zu beeinflussen und dann wird ein paar wichtige Punkte, die er macht, die das Denken der modernen Menschen durchzieht und auch vielfach in einer spirituellen Bewegung auf versteckte Weise Einlass findet. Dieses Denken wird mit spirituellem Wissen kontrastiert und ihr werdet dann eure eigenen Schlussfolgerungen ziehen können. Aber ich wollte hier soweit sagen, viele Menschen denken, dass regulierende Prinzipien eine Art äußerer Zwang ist, den man sich auferlegt. Krishnas Sicht ist eine andere. Er sagt, es sind Prinzipien, die zur Freiheit führen. Und die Logik ist, dass diese Prinzipien uns helfen, dem Einfluss von Leidenschaft und Unwissenheit innen und außen zu entgehen. Gut, das ist zur Sauberkeit zu sagen.
Punkt 8, Unerschütterlichkeit. Man muss sich in den Lehren der offenbarten Schriften auskennen.
Ja, ja, sehr gut gesagt. Ja, das ist richtig. Man muss sich in den Lehren der verschiedenen Schriften auskennen, um Unerschütterlichkeit zu erreichen. Ich möchte euch gerne einen kleinen Hinweis geben, warum es so wichtig ist, spirituelles Wissen zu haben, um eben unerschrocken und unerschütterlich zu sein. Stellt euch bitte einmal folgende Situation vor. Ihr seid in der Nacht in eurem Zimmer oder sagen wir auch hier, wo ihr wohnt, in euren Räumen. Und plötzlich hört ihr ein euch unbekanntes Geräusch. So wie ihr dieses Geräusch hört, werdet ihr zunächst einmal beunruhigt. Besonders wenn ihr vorher von Außerirdischen gehört habt, die Menschen in ihre UFOs anscheinend entführen sollen und dort also traumatische Eingriffe machen sollen und so weiter. Und dann denkt, oh, vielleicht ist das ein ET, ein Extraterrestrischer, ein Außerirdischer. Ich weiß, als kleines Kind ist mir das so gegangen. Ich hatte diesen, da gab es im dritten Fernsehprogramm, damals gab es nur drei Programme. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Und dann gab es abends so ein etwas kontroverses Programm, Gruselfilme, samstagabends. Einmal im Monat. Die Fernsehanstalten haben da. Und dann sah ich das erste Mal Frankenstein. Habt ihr den gesehen? Aber den ursprünglichen, nicht diese modernen, die nicht so. Den schwarz-weiß Frankenstein. Also, oh, das war so gemein, dass ich den gesehen habe. Ich weiß noch genau, dann ging ich danach, es war um 12 Uhr auch gesendet worden, aus irgendeinem Grunde, in mein Schlafzimmer oben. Ich hatte ein Hochbett und schlief auf dem Hochbett. Und dann hörte ich dieses Geräusch. Und ich dachte in dem Augenblick, alles ist wahr. Es gibt ihn. Er ist in der Wohnung. Im Lütmeland 33. Damals wurde ich im Lütmeland 33. Das war die Straße. Alles ist wahr. Ich wusste es. Und es war jetzt also nur die Frage, was ich in der kurzen Zeit, die Frankenstein brauchte, um an mein Hochbett zu kommen, noch mit meinem Leben Sinnvolles tun konnte. Und das war die einzige Frage. Und ich konnte nichts tun, ich war gelähmt, mein Herzschlag ist hochgegangen und es war mein Ende. Und dann irgendwann, nachdem ich 4 der leidvollsten Stunden meines irdischen Daseins zugebracht habe, irgendwann war in meinem Geist etwas da. Eine Sicherung ist aus dem Sicherungskasten gefallen. Ja, das muss es sein. Das ist es. Frankenstein ist nicht in der Wohnung und ich bin sofort eingeschlafen. Also es dauerte vielleicht 3 Minuten, bis ich total entspannt war und sofort eingeschlafen. Es war mir auch völlig egal, ob das stimmte mit dem Sicherungskasten. Ich hatte eine Erklärung, ich hatte ein Wissen und sofort wurde ich unerschütterlich. So funktioniert die menschliche Psyche. Wenn wir ein Wissen haben, eine Erklärung, dann, selbst wenn sie nicht stimmt, sind wir beruhigt. Ich hatte das aus einem Buch herausgenommen. Ich möchte auch hier nicht... Das fiel mir also wirklich auf, da sagte der Autor, gebrauchtes Beispiel, man sagte vielleicht, oh, die Katze war auf dem Tisch und ist runtergefallen und der Brieföffner, die Katze war auf dem Tisch, hat den Brieföffner angeschubst und bong, fiel er runter. Deswegen war der Lärm da. Dann haben wir einen ruhigen Rahmen, einen Bezugsrahmen. So, im spirituellen Leben wirkt das auch. Wenn wir bei Krishnas Worten Zuflucht finden, wissen wir plötzlich und werden unerschütterlich. Ich habe das immer gemerkt, wenn ich in meinem Zimmer da sitze und am Tag eine Kette von, ich weiß nicht wie viele Leuten, ich schaffe, manchmal war es sehr viele Leute, die da durchkommen, jetzt nehme ich mir ein bisschen mehr Zeit, und nicht, alles was ich tun muss als Prediger, um die vielen Probleme, die vor mir ausgebreitet werden, zu lösen, ist die Menschen zu helfen, einen Standpunkt zu kriegen, von dem sie ihre Probleme lösen können, einfach mal unerschütterlich zu werden. Nicht, da kommt jemand rein, ihr müsst euch mal meinen Dienst zu Krishna vorstellen und sagt, Sachidananda Swami, ich will mich von meiner Frau trennen oder von meinem Mann trennen, aus diesem und jenem Grunde. Dann kommt jemand anderes rein, wir Prediger wissen, wir haben immer so einen Haufen Tempotaschentücher und gibt sein großes Leid, schnief, schnief, ich habe alles verloren im Leben, alles sieht traurig aus, willst du ein Tempotaschentuch? Ja, danke. Und so weiter und so fort. Das ist intensiv, weil manchmal wir als ältere Devotees von Krishna gelten manchmal für Menschen als letzter Stopp vor dem Abgrund, nicht? Und wird erwartet, dass man in der Zeit Lösungen gibt. Und das ist dann immer, gelingt dann immer, wenn man jemandem einen Bezugsrahmen geben kann, aus den Heiligen Schriften, eine Erklärung, warum das so ist, dass dieses und jenes eingetroffen ist. Und ein Standpunkt, ein Standbein in dieser Welt, von wo aus die betreffende Person die Problematik erkennen kann und lösen kann, nicht? Unerschütterlich werden kann. Das kann man erreichen, wenn man in den Schriften liest. Lesen ist nicht ein intellektuelles Hobby, was nur für diejenigen interessant ist, die einen Universitätsabschluss haben und von allen anderen ignoriert werden können, weil die ja nicht Bücherwürmer sind. Nein, Lesen ist eine Notwendigkeit, um einen Standpunkt zu finden und unerschütterlich zu werden. Das ist eine absolute Notwendigkeit.
Punkt 9. Selbstbeherrschung. Man soll von Praktiken, die dem Interesse der Selbstverwirklichung entgegenstehen, völlig Abstand nehmen.
Mhm. Ja. Das kam gestern schon ein bisschen durch. Ich glaube, wir alle sind uns darüber bewusst, dass wir alle nicht nur eine Achillesferse haben. Achillesferse ist ein Ausdruck für Schwächen. Manchmal nicht mal nur zwei Achillesfersen haben. Unsere innere Anatomie ist so, dass wir auch an den Knie, dass wir überall scheinbar Achillesfersen haben. Sogar im Herzen einige. Und deswegen ist es manchmal schwer, Selbstbeherrschung zu üben. Geht es euch auch so? Ja. Ein schüchtern flüsterndes Ja entringt sich aus der geplagten Kehle der Audienz. Nicht? Selbstbeherrschung ist manchmal schwierig, wenn man die Erläuterung hört, dass man von Praktiken, die dem Interesse der Selbstverwirklichung entgegenstehen, völlig Abstand nehmen. Also viele haben Schwierigkeiten mit Fernsehen oder wenn es mal einen absolut avantgardistischen Film im Kino gibt, dann geht so mancher, ja, ist vielleicht jetzt nicht so gut, was ich da sehe und was ich an Eindrücken mir auflade in meinem Bewusstsein, aber man geht vielleicht hin. Ich weiß, dass die Eingeweihten, die Devotees das nicht tun, aber solche, die sich zur Einweihung hinbewegen, das sind Kämpfe, die wir alle kennen. Was meint ihr, was ich selber kämpfen musste mit diesem Punkt der Selbstbeherrschung? Eins meiner Schwächen hatte ich schon bekannt gegeben, die Rumkugeln, nicht? Und so weiter. Das ist, glaube ich, allen von uns bekannt, dieser Kampf. Dieser Kampf wird dann zu einem Freudenfest, wenn man einfach weiß, dass man, wie soll ich mich ausdrücken, was Besseres kriegt auf der spirituellen Ebene. Der Kampf in der Selbstbeherrschung wird immer dann verloren, wenn wir nichts Besseres haben auf der spirituellen Ebene im Krishna-Bewusstsein. Das ist ein Grundgesetz, was ihr bitte einmal, was ganz, ganz wichtig ist bei dieser ganzen Sache. Wir können nicht kämpfen, wenn wir nicht von der Freudenenergie erfüllt werden. Bhaktivinoda Thakur gibt uns einen sehr wichtigen Hinweis, der für alle spirituellen Krieger und Kriegerinnen, wenn ich es jetzt mal wirklich so ein bisschen auf diese so ausdrücken soll, wichtig ist. Dieser Hinweis wird dafür sorgen, dass ihr überhaupt gar nicht in die Situation eines Krieges und Kampfes erst kommt, weil ihr euch einfach so wohlfühlt in eurem Leben, dass ihr mit Freude Nein, Danke sagt. Und so kommt es überhaupt gar nicht zu einem Kampf. Versteht ihr diesen Punkt? Bhaktivinoda Thakur gibt uns 4 Ratschläge, die sehr, sehr wichtig sind in diesem Seminar oder in dieser Vorlesungsreihe. Um Selbstbeherrschung auszuüben, sollten wir 4 Bereiche in unserem Leben ausreichend abdecken. Physische Gesundheit. Karuna Mai gibt uns jetzt gerade ein Beispiel. Wir haben das vorher abgesprochen. Also Karuna Mai hat zu wenig geschlafen. Und deswegen hat sie jetzt gerade einen traumlosen Tiefschlaf simuliert. Sie hat ja auf das Signal gewartet. Nicht? Und, sie hat, war deswegen nicht in der Lage, diesen Vorlesungspunkt zu sagen. Ich werde ihr auch nicht sagen, wo wir sind. Nicht? Das ist ein gutes Beispiel, das hat Karuna Mai, weil uns ein Gefühl der Zusammenarbeit bei Vorlesungen doch prägt, uns gegeben. Nicht? Wenn wir nicht genügend schlafen, pennen wir ein. Dann gleisen wir in einen anderen Bewusstseinszustand über. Wenn ihr nicht für eure Gesundheit sorgt, und das möchte ich auch den Ferienlagern und Belagerern mit Nachdruck sagen, schlaft genug. Viele von euch haben ein Defizit. Erwartet man wohl nicht von einem Swami, nicht? Immer um 12 Uhr ins Bett zu gehen, dann wird man irgendwann Defizite haben. So, man muss sich also um den physischen Bereich kümmern, um fit zu sein. Der nächste Bereich ist der mentale und emotionale Bereich. Ganz wichtiger Bereich. Man muss etwas haben in seinem Leben, was einen total begeistert. Es sollte so etwas sein, wenn man morgens aufsteht, ist es das, woran man denkt, und es zieht einen aus dem Bett. Dann habt ihr es gefunden. Nicht? Eine mentale Stimulanz, sagte Bhaktivinoda Thakur. Stimulanz ist ein alter Begriff, das heißt, was einen anregt, was einen inspiriert. Nicht? Im materiellen Leben gibt es viele Leute, die nehmen morgens eine Tasse Kaffee und dann ist diese Kaffein, das feuert sie an und dann können sie wieder und dann lesen sie den Blick oder die Bildzeitung und dann werden sie noch, oh, die Welt ist schlecht, dann werden sie noch ein bisschen leidenschaftlicher, nicht? Und so weiter. Nein, wir als Devotee müssen sehen, dass wir auch eine Stimulanz haben und die sollte eine innere sein, etwas, was uns anregt. Ganz wichtig. Ohne das wird das Leben ja langweilig. Und dann musst du etwas haben auf der sozialen Ebene. Das heißt, du musst dich gut situieren, auch in Beziehung zu anderen. Ganz wichtig, Freundschaft. Und der vierte Bereich ist schon gesagt worden, man muss in den Heiligen Schriften lesen, um Wegweisung zu finden. Dann kannst du dich selbst beherrschen. Sehr oft ist es so, dass wir uns nicht beherrschen können, weil wir ein großes inneres Defizit haben. Lust ist nichts anderes als ein Schrei nach Liebe. Wir haben keine Liebe im Herzen. Und dann suchen wir das in zuckenden Nervenblitzen, die agitiert werden, wenn wir etwas auf unsere Zunge schieben, wenn nicht und so weiter und so fort. Diese ganzen, sagen wir einmal, diese ganzen Dinge, die uns dazu führen, die Wände der Selbstbeherrschung zu brechen, sind eigentlich deswegen da, weil wir innerlich nicht gefestigt sind. Ein innerlich gefestigter Mensch und ein gefestigter Mensch im Leben ist selbstbeherrscht, das ist ganz natürlich. In unserer westlichen Zivilisation hört sich Selbstbeherrschung an wie ein Kriegsruf an die Freiheit. Aber ein wirklich freier Mensch ist frei von den Angriffen, die Selbstbeherrschung brechen. Wie wir gehört haben, ist der Mensch in der natürlichen, das Denken in der natürlichen Art, in Tugend, nicht? Und das ist eines der Symptome Selbstbeherrschung. Aber wenn man so schlecht lebt und so viele innere Mankos hat, dann wird man immer wieder reinfallen, wenn einem irgendwelche Kräfte reinreißen in Tätigkeiten, die nicht förderlich und heilsam sind.
Punkt 10. Entsagung der Objekte der Sinne. Man soll nicht mehr annehmen, als zur Erhaltung des Körpers nötig ist.
Ja. Wenn wir das tun können, werden wir ein gesundes Leben führen. Srila Harikesh Maharaj Vishnupad gibt sehr oft ein interessantes Beispiel. Er spricht sehr oft von der Zunge, dem kleinen Kerl, sagt er, der zwischen den beiden Zahnreihen ruht. Nicht? Und die Zunge sagt einem, ess mehr, ess mehr, ess mehr. Es ist nur ein kleines Erbeben der Zungennerven, was dort als Vorteil gesehen wird. Aber es ist trotzdem dann so hart, Nein zu sagen. Doch wenn man sich das mal überlegt, man isst etwas, die Zunge war ganz kurz zu nicht so agitiert, und dann rutscht es den Magen runter und dann geht es los. Der Magen wird gefüllt und gefüllt. Er kommt so ein bisschen über den Doti rüber. Nicht? Man entwickelt Fettablagerung, wird unglaublich schlafbedürftig. Nicht? Und muss, also Doti, die kann man immer noch, das ist das Allzweck Kleidungsmittel, und den Lavi auch, der reagiert nicht auf diese, der ist da äußerst flexibel, nicht, aber vielleicht ein Hemd haben oder eine Hose, nicht, dann wird das so äußerst leidvoll da drin weiter zu existieren, weil man so an die Grenzen gerückt ist, nicht, und so weiter. Und dann muss man verdauen. Und dann sitzt man lange auf dem privaten Örtchen, nicht, und mit großen Erwartungshaltungen, nicht, die sich nicht immer erfüllen, weil man völlig krank ist im Organismus. Und auf diese Art und Weise ist es einfach leidvoll. Nur weil die Zunge ein bisschen geflackert hat. So, aus diesem Grunde ist es ganz gut, Entsagung zu üben, damit man gesund lebt. Aber auch das, dieser Punkt ist nur möglich, wenn man innerlich stabil ist durch das Einhalten dieser vier Bereiche. Bitte, wenn ihr etwas mitnehmen wollt aus der Vorlesung, diese Bereiche sind sehr, sehr wichtig für den Kampf. Wir müssen physisch gesund sein, mental etwas, was uns erfüllt. So ein... Nicht? Wisst ihr, was ich meine? Und die soziale Ebene muss stimmen, Freunde. Wir müssen richtig situiert sein und dann in den Schriften regelmäßig lesen. Und dann sind wir bereit. Dann können wir loslegen. Auch mit der Entsagung der Objekte, der Sinne, was wir ja verstanden haben, aber was trotzdem schwierig manchmal ist. 11. Punkt.
Freisein von falschem Ego. Man soll nicht fälschlich das Selbst mit dem grobstofflichen Körper gleichsetzen. Noch diejenigen als sein eigen betrachten, die mit diesem Körper verwandt sind.
Ja. Diesen Punkt haben wir schon reingenommen in den ersten und den zweiten Punkt, Demut und Freisein von Stolz. Nicht? Wenn immer das falsche Ego auftritt, dann entdeckt es möglichst bald, bevor es uns in ein schlechtes Leben hineingebracht hat. Das falsche Ego können wir dann am wirkungsvollsten überwinden, wenn wir unsere eigentliche Identität entwickeln. Und das Entwickeln der eigentlichen Identität kann ganz schnell geschehen, wenn wir einen Dienst ausüben. Ich möchte euch einen Tipp geben, wenn ihr zu einer Ferienlager kommt oder zu einem Tempel kommt und zuerst euch nicht so wohl fühlt. Alles ist so fremd und so weiter. Tut einfach, was sich dann unwohl fühlt, ist das falsche Ego, was aus einem bestimmten Zusammenhang gerissen ist. Nämlich und dem gewohnten Lebensraum, in dem man sich mehr oder weniger alles so hingelegt hat, wie es praktisch für die Zwecke, die man verfolgt, erscheint. Nimmt, wie es für das Ego gut ist. Und wenn man dann woanders hinkommt, oder wenn dann rührt sich das Ego. Oder manche von uns haben erhebliche Kontaktschwierigkeiten manchmal. Kennt ihr diese Situation? Man steht Menschen gegenüber und kommt mit denen irgendwie nicht so hin. Das liegt daran, weil man auch zu sehr bei sich selber ist, in seiner Welt, in einer Welt, die das Ego gezeichnet hat. So, wie man das sehr leicht und effektiv durchbrechen kann, ist, indem man in seine eigentliche Identität hineinkommt, nämlich als Diener. Man kann anderen dienen. Wenn ich zum Beispiel ich habe das mal vor Jahren festgestellt in meinem Leben, wenn ich zu einem Tempel kam, wo ich niemanden kannte, fühlte ich mich erstmal, ach ja, ganz natürlich. Wie komme ich und wo und was und so. Und dann, wenn man dann sofort einen Dienst tut, Vaishnava dien und so weiter, ist man sofort auch in der Atmosphäre drin. Das falsche Ego, was uns sperrig da begleitet, wie ein Hirschgeweih, wodurch man dann manchmal nicht durch die Türen durchkommt und irgendwo hängen bleibt. Nicht? Das ist sofort abgebaut, wenn wir einfach als Dienende auftreten. Ich denke, inzwischen fühlen sich alle wohl, weil ihr alle so transzendental ausseht, aber wenn da noch ein gewisses bisschen von Unwohlsein auftaucht heute, und versucht mal einfach einen Dienst zu tun. Meldet euch in der Küche, was kann ich tun? Oder bei Hatari, gibt es Unkraut zu jäten? Nicht? Oder wo auch immer, wo es euch interessiert. Und ihr werdet merken, schwupp seid ihr in der Atmosphäre. Es ist magisch. Das hilft uns. Ja, Krishna. Wir sind jetzt schon. Ich denke, wir lassen das hier und fangen dann morgen an mit dem 12. Punkt. Ich möchte jetzt fragen, sehen, ob einige Fragen da sind, sodass wir um 9 Uhr aufhören mit der Vorlesung. Ja? Ja? Ja. Die drei Erscheinungsweisen tauchen in unterschiedlichen Mischungsverhältnissen eigentlich überall auf. Wenn du das. Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, The Palace of Bhakti. Ja, er sagte, es gibt 5 Punkte, die mit dem Spiritual Meister zusammenhängen. Also ein Spiritual Meister aufsuchen, Einweihung von ihm zu bekommen, Unterweisung zu bekommen, ihn Dienst darzubringen. Diese 5 Punkte sind auch im Detail, ist noch ein Detail, was ich jetzt nicht erinnere. das ist die Tür zu dem Palast der Bhakti. Aber er hat diesen Vergleich nicht weiter ausgeführt. Er hat nur gesagt, diese fünf Punkte. Ingrid, ja.
Zum Chanten habe ich eine Frage. Ich habe gestern gedacht, also Frau Höre. Mir geht es so, dass beim Chanten Fragen und Antworten im spirituellen Bereich auftauchen. Also ich treibe das immer ins Spirituelle. Und dann bringe ich ganz tiefe Einsichten zu Fragen, die da waren.
Schön.
Und die unterbreche ich dann und schreibe es auf, weil wenn ich das nicht gleich aufschreibe, dann ist hinterher, es kommt einfach nicht mehr. Soll ich denn das jetzt abstellen und mich aufs Hören konzentrieren und die Gedanken da nicht mehr hinlassen, oder darf ich das weitermachen?
Ja, auf alle Fälle beim Chanten. Das Prinzip beim Chanten ist, wir sollten die Kontrolle abgeben. Und was immer dann geschieht, ist von Krishna. Und sollten wir sehen, wenn du so schöne Einsichten kriegst, sei dankbar. Krishnas Barmherzigkeit. Ja, viele Devotees machen beim Chanten sehr tiefe Einsichten. Was jetzt nicht so gut wäre, ist, wenn du jetzt anfängst, das tust du ja nicht, aber ich wollte nur sagen, was damit gemeint ist, dass man nicht so ins Denken reinkommen soll, dass du jetzt versuchst beim Chanten, jetzt das Chanten sozusagen als Treibstoff für deinen Gedankenprozess zu sehen. Das wäre nicht gut, aber das, was du kommst, sind ja fast Einsichten, Eingebungen, könnte man ja sagen, von einer anderen Quelle. Sehr schön, fantastisch. Und Ingrid, ja, die hat schon. Ja, was ist das? Ja, gut, Chanta.
Im Verlauf dieser Seminarwoche spüren vielleicht einige, dass bestimmte allgemein manchmal Anstrengungen und Wünsche gereinigt werden. Wie kann man mit diesem Vorgang umgehen?
Im Verlauf dieser Ferienwoche verspüren einige, dass sie geläutert werden, gereinigt werden und dass materielle Wünsche auch verschwinden oder wie? Gereinigt werden.
Einige stehen ein bisschen erstaunt.
Ja, einige stehen dem ein bisschen erstaunt gegenüber und wissen nicht, wie sie damit umgehen können. Ja, das ist richtig. Ich weiß, dass bei jedem Ferienlager manche verfrüht abreisen. Gestern war auch wieder so einer da, nicht? Der hatte dann gesagt, du, Sachinanda Swami, ich wollte mich ganz kurz verabschieden. Meine Mutter ist im Krankenhaus und ich muss sie unbedingt besuchen. Ja, ist auch ein bisschen intensiv hier. Oh, wie? Das war also der Grund, nicht? Ich weiß das. Und das ist eigentlich, das zeigt, dass hier ein echter spiritueller Vorgang ist. Dass eine spirituelle Atmosphäre da ist. Das wird so, dieser Reinigungsvorgang wird verglichen mit dem Vorgang, Butter rein Fett zu gewinnen oder Ghee. Wenn ihr Butter habt, also das jetzt zum Kochen, ich weiß nicht, ob wir Kochkurse hier auch haben, diesmal nicht. Kennt ihr Ghee? Wisst ihr alle, wer weiß nicht, was Ghee ist? Ghee ist Butteröl, gereinigte Butter, in der man gut Prakoras kochen kann, ein sehr gehaltvolles Ingredienz für die indische Küche. Da kann man die Gewürze frittieren und dann und so weiter. Ich will das hier nicht, ich bin sehr schlecht im Kochen, also auch selbst in der Theorie. Also, wie man das macht, ist sehr interessant. Man tut Butter auf den Ofen, tut die Flamme dann dran haben. Meistens eine kleine Flamme. Wir haben das über Nacht für 6-7 Stunden gemacht im Hamburger Tempel. Und dann nach einer gewissen Zeit kommen die Unreinheiten der Butter oben an die Oberfläche. Ich habe es schon mal gesagt, es sieht aus wie geröstete Gehirn, ein geröstete, kleingestückeltes Gehirn. Also ekelig hoch 10. Könnt ihr euch das vorstellen? Diese grauen Bindungen, so aus dem Biologiebuch, nicht? Und da so zentimeterweise Stücke und die geröstet, eklig. Man muss die dann abschöpfen und dann wegschmeißen. Und dann hat man zum Schluss dieses transparente, klare Butterreinfett. Nicht? Ein sehr kostbar, eine Kostbarkeit eigentlich. Die Essenz der Butter, wenn ihr so wollt. Oder sagen wir eine Essenz der Butter. So ist es auch im Ferienlager. Oder beim Chanten. Oder bei der Ausübung des hingebungsvollen Dienst. Wir werden durch die Flamme dieser Spiritualität so ein bisschen, ja, da kommt eine Flamme und da kommen ein paar Unreinheiten raus. Die sammeln sich dann und schockieren uns. Wir fühlen uns gestört. Wir fühlen uns einsam. Hare Krishna. Wir fühlen uns einsam in der Mitte von 100 Leuten. Als wäre uns das Mikrofon abgestellt worden. Also als können wir nicht mehr kommunizieren. Ich habe eine laute Stimme und kann das nur alle machen. Nicht so. Das liegt daran, dass hier einfach Unreinheiten rauskommen. Ihr seid im Vorgang. Wie man das beschleunigen kann, ist einfach im Feuer bleiben. Aber wenn du rausgehst, wenn du weggehst, dann geht es nicht weiter. Dann ist es so, als würdest du den Topf von der Flamme bringen. Dann erstarrt das alles wieder. Alles wie bisher. Im Westen nichts Neues. Nicht? Wenn wir merken, dass dieser Läuterungsvorgang einsetzt, jubiliert und freut euch, es passiert was. Nicht weggehen. Der Prabhupada hat einfach mal, ich hatte eine Kassette, eine Tonbandkassette, die ich mir in regelmäßigen Abständen angucke, wo Prabhupada hat mit nachdringlicher Stimme zu ein paar Schülern, die so gestört sind, sagen, nicht weggehen, mach weiter. Ich verspreche dir, es wird alles gut werden. Und er sagte zu den Schülern, und wenn du nichts mehr machen kannst, weil es setz dich vor die Dedis und chante einfach Hare Krishna. Ich werde dafür sorgen, dass du genug zu essen hast, einen Ort zu schlafen. Dann wirst du geläutert. Das ganz wichtige Gesetz im spirituellen Leben. Manchmal sagen wir so, ach, chante Hare Krishna und sei happy. Das trifft ein, wenn du eine unkomplizierte, gereinigte, integre Persönlichkeit bist. Wenn du aber ein komplexer und komplizierter Mensch des Westens bist, der tausend Sachen auf den unterschiedlichen Schichten seines Daseins hat, dann wird das Chanten wie eine Flamme wirken und dich ein bisschen läutern. Toll. Begrüßt es. Umarmt diese Läuterung. Diese wunderbare Königin des spirituellen Fortschrittes. Ich glaube, einige merken, dass ich hier aus der Erfahrung spreche. Jeder, die Woli weiß, ohne das geht es nicht. Und er freut sich inzwischen schon auf die nächste Episode der Reinigung. Das habe ich schon als Kind gemerkt. Als Kind habe ich sehr viel Unsinn gemacht. Also unglaublich viel. Wenn ich euch das nur erzählen würde, wir würden ein das wäre der Lacherfolg des Ferienlagers, aber das werde ich nicht tun. Es geht um anspruchsvolle Themen hier. Und es war manchmal einfach so schlimm mit mir, dass mein Vater also zu mir gesagt hat, ich liebe dich sehr, er hat sich erst entschuldigt, das ist ein sehr kultivierter Zugang, aber jetzt komm mal. Und dann hat er mir den Popo blank gemacht und dann ging's los. Bang, 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 bis der ganz rot war. Aua! Warte, bis ich groß bin. Ich denke, geschrien. Oh ja. Also das waren Zeiten. Und danach fühle ich mich aber unglaublich gut. Ich wurde sehr, sehr geläutert und bevor dann wieder das nächste kam, ein Haus in Brand gesetzt oder irgendwas, nicht? Vor lauter Temperament. Also nicht so wie du hast da so ein tolles, kommst du vielleicht gerade mal auf die Bühne. Hat er so ein tolles, seht ihr hier.
bad and mad.
Eine gelungene Illustration. Dankeschön für dein tolles Herz. So, das ist einfach. Wir sind bad and mad einfach. Lass uns ehrlich sein. Wir müssen einmal, muss man mal unter. Wir sind ja hier so ein bisschen familiäre Atmosphäre. Bad and mad. Und wir brauchen manchmal eine Reinigung. I'm sorry, ich muss das jetzt einmal sagen, aber es hat so nur einmal. Gut. Ja, das wird dann die letzte Frage sein für heute. Ich meine dich, oder habe ich das fehlinterpretiert? Wir schienen deine Hand hochzukommen. Anscheinend nicht, Entschuldigung, ich habe das fehlinterpretiert. Ach ja, Marion, gut, Marion. Ja!
Wenn das wird jetzt schaden und wenn das in Empfindung und Gedanken aufsteigen.
Ja.
Das ist also nicht eine richtige Einschränkung, oh, das ist ja schrecklich und ich will die nicht haben, sondern es ist eigentlich ein gutes Zeichen.
Ja.
Aber das heißt, wir lassen die Gedanken einfach da sein. In dem Augenblick, wo wir uns dessen bewusst werden, fangen wir aber wieder an,
ja. Marion bringt einen sehr wichtigen Punkt, der bei der Erläuterung aufsteigt. Wir sehen plötzlich, wie diese Gedanken kommen und wir können uns sicher sein, das ist nicht etwas, wo wir total schockiert sein müssen, denn wir wollen ja geläutert werden. Und wo gereinigt wird, da wird halt der Staub sichtbar. Das wissen alle, die einmal ihr Zimmer aufgeräumt haben. Ja, man soll das einfach vorbeigehen, weder positiv noch negativ beurteilen. Es geht einfach vorbei. In dem 14. Kapitel der Bhagavad Gita spricht Krishna darüber. Man soll weder an die Symptome der Leidenschaft anhaften, noch sie verabscheuen. Das geht einfach vorbei. Können wir einfach vorbeigehen lassen. Ein Devotee weiß nämlich von vornherein, dass da etwas zu läutern ist. Er ist nicht im falschen Ego. Er weiß, dass Verunreinigungen in seinem Herzen da sind und die auf diese Weise herauskommen. Das weiß er. Und er ist dann einfach nicht gestört. Gut. Vielen herzlichen Dank, dass ihr diesen doch sehr intensiven Punkt gehört habt. Morgen werden wir mit einer hochinteressanten Geschichte anfangen, die den 12. Punkt illustrieren soll. Und hoffentlich werden wir morgen ist Samstag, alle Punkte durchkriegen. Ich denke eigentlich schon, müssen wir schaffen. Ich wünsche euch einen sehr schönen Seminartag, einen sehr schönen, und bei denjenigen, wo es zutrifft, lasst den Topf auf dem Feuer, nicht? Deswegen sind wir auch da. Ich glaube, das braucht gar nicht erwähnt zu werden. Ja. Und Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai, Sisi Goridai ki jai, Gopemanandi Hare Gopi.